Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich möchte uns auf eine Reise mitnehmen und ich möchte gerne, dass wir uns mal was vorstellen, so ein kleines Gedankenspiel. Stell dir vor, du bist ein Kind zur Zeit des Alten Testaments und du gehörst zum Volk Israel. Eines Tages sagen deine Eltern, dass ihr euch auf eine Reise begeben müsst. Ihr bereitet alles vor und es geht los. Ihr macht euch auf eine Reise hin zu einem bestimmten Fest. Diesmal darfst du eben mitkommen. Auf dem Weg trefft ihr viele andere Menschen, die zu Volk Israel gehören. Und ihr kommt zusammen und eine Menge von Menschen siehst du dort. Aber nicht nur Menschen, sondern auch eine Menge von Tieren. Viele Tiere. Und je näher du kommst, desto mehr merkst du irgendwie ein stechender Geruch in der Nase. Was ist das? Oh, Tieropfer. Es wird geopfert. Du fragst deine Eltern, Mama, Papa, was ist hier los? Was passiert hier gerade? Und sie erklären dir, mein liebes Kind, das ist gerade der sogenannte Versöhnungstag, der Gott uns befohlen hat, zu halten, zu feiern. Versöhnungstag? Fragst du. Sie erklären dir, ja, wir Menschen, wir haben eine Schuld gegenüber Gott, dem Schöpfer von Himmel und Erde, und dass aufgrund dieser Schuld Sühnung notwendig ist. Und dass eben genau dieses Fest auch speziell dafür eingesetzt wurde, diese Sühnung zu tun. Du verstehst diese Worte, aber so ganz greifen kannst du es in dem Moment noch nicht. Und plötzlich wird diese Menschenmenge wird still. Außer die Geräusche der Tiere, die nimmt man noch wahr. Es kommt ein Mann. Ein Mann mit besonderer Kleidung kommt auf einmal heraus. Dieser Mann geht zu einem Tier. Er nimmt dieses Tier. Er schlachtet dieses Tier. Aber anders als sonst fängt er das Blut dieses Tieres auf. Es ist der Hohepriester. Dieser Mann, dieser Hohepriester, nimmt diese Schüssel und geht hinein in das sogenannte Zelt der Zusammenkunft, die Stiftshütte oder später dann der Tempel. Er geht hinein für einige Minuten und deine Eltern erklären dir in der Theorie, was gerade jetzt passiert. Aber weder du noch die Eltern werden jemals einen Fuß dort hineinsetzen. Nach einigen Minuten kommt dieser Mann wieder heraus, der Hohepriester. Das Volk geht auseinander und beim Auseinandergehen hörst du den einen oder anderen noch sagen, so Gott will und wir leben, bis nächstes Jahr. Und ein Jahr später bist du wieder an diesem Ort und ein Jahr später wieder. Und es geht immer so weiter. Irgendwann bist du erwachsen und bist mit deinen eigenen Kindern an diesem Ort und erzählst ihnen, was deine Eltern dir erzählt haben. Eine zweite Perspektive. Es ist soweit, der große Versöhnungstag steht an. Du als Hohepriester beginnst mit dem Ritual, was Gott dir als Hohepriester gegeben hat, bevor es losgeht. Zuerst musst du dich in einer besonderen Art und Weise selber reinigen, dich selber waschen. Dann ziehst du die ganz besondere Kleidung an. Das Volk ist schon zusammengekommen. Du gehst raus, du nimmst das bestimmte Tier, gehst hin, du opferst es. Anders als sonst nimmst du das Blut und gehst hinein in das Heiligtum. Das Heiligtum aufgeteilt in zwei Bereiche, in einem vorderen und einem hinteren Bereich. In dem vorderen Bereich bist du regelmäßig. Aber nun stehst du vor diesem großen Vorhang, der das Heiligtum von dem Allerheiligsten trennt. Das Allerheiligste, wo Gott gesagt hat, dort werde ich einziehen. Denn dort steht die Bundeslade mit dem Sühnedeckel. Du stehst vor diesem Vorhang und du gehst hinein. Es ist stockdunkel. Es gibt keine Fenster. Deine Augen gewöhnen sich an die Umgebung und du siehst eben genau diesen Sühnedeckel, die Bundeslade mit diesem Sühnedeckel drauf. Das Räucherwerk umhüllt das Ganze sogar noch. Und du schaust dir die Bundeslade mit dem Sühnedeckel an. Und was siehst du? Siehst du eine saubere, goldene Bundeslade mit dem Sühnedeckel? Wenn du genau hinschaust, erkennst du Blutspritzer. Blutspritzer vom letzten Jahr und von dem Jahr davor und sogar von dem Jahr davor und von dem Hohepriester davor. Denn alljährlich wurde dieses Fest gefeiert. Wo befinden wir uns gerade? Ich habe es gerade schon gesagt. Gedanklich einfach mal mitzunehmen, so ein bisschen malerisch sich das gedanklich einfach auszumalen, befinden wir uns am sogenannten Versöhnungstag, auch genannt Yom Kippur. Ganz konkret ist das ein Fest, das Gott dem Volk Israel geboten hat, mit einem Sinn und Zweck. Und ich möchte mit uns diesen Text einmal lesen, wo Gott es eingesetzt hat und zusammenfassend beschrieben wird, was an diesem Tag einfach geschehen soll, was ich gerade kurz mit Worten schon erklärt habe. Und zwar aus 3. Mose 16, die Verse 29 bis 34. Und da heißt es: Und dies soll euch zur ewigen Satzung sein, im 7. Monat, am 10. des Monats, sollt ihr eure Seelen kasteien und keinerlei Arbeit tun, der Einheimische und der Fremde, der in eurer Mitte weilt. Denn an diesem Tag wird man Sühnung für euch tun, um euch zu reinigen. Von all euren Sünden werdet ihr rein sein vor dem Herrn. Ein Sabbat der Ruhe soll er euch sein und ihr sollt eure Seelen kasteien, eine ewige Satzung. Und der Priester, den man salben und den man weihen wird, um den Priesterdienst auszuüben anstelle seines Vaters, soll Sühnung tun. Und er soll die Kleider aus Leinen anziehen, die heiligen Kleider, und er soll Sühnung tun für das Heiligtum und für das Zelt der Zusammenkunft. Und für den Altar soll er Sühnung tun und für die Priester und für das ganze Volk der Gemeinde soll er Sühnung tun. Und das soll euch zur ewigen Satzung sein, um einmal im Jahr für die Kinder Israel Sühnung zu tun wegen all ihrer Sünden. Und er tat so, wie der Herr Mose geboten hatte. Worum geht es hier? Wie gesagt, es ist der Versöhnungstag. In 3. Mose redet Gott aus der Stiftshütte heraus. Er redet zu Mose, er redet zum Volk und gibt Anweisungen, wie das Volk Israel sich verhalten soll. Und der Grund dafür ist, dass Gott selbst, der Herr, der Allmächtige, in ihrer Mitte wohnt. Er zieht dort ein und er sagt, ich will mitten unter euch wohnen. Und das ganz große Thema dahinter ist einfach, wie kann ein vollkommen guter, heiliger, reiner und gerechter Gott unter Menschen wohnen, die nicht vollkommen gut, heilig, rein und gerecht sind. Wie kann das funktionieren? Und hier ist das Stichwort, wenn ihr zugehört habt, das kam hier sehr, sehr oft vor in dem Text schon. Das Stichwort ist Sühnung. Sühnung muss stattfinden. An diesem bestimmten Versöhnungstag geht es um Sühne. Aber was ist Sühne? Hast du schon mal gefragt? Hast du dich damit mal auseinandergesetzt? Die ganze Bibel ist voll davon. Sühnung, Sühnung. Aber was ist Sühnung? Ich habe eine wirklich gute Definition gefunden, für mich wirklich gut, aus dem juristischen Kontext. Und ich dachte, so gut erklärt, was das auch mit uns heute zu tun hat. Und da heißt es, im Rechtskontext wird eine Handlung als Sühne bezeichnet, durch die ein Mensch eine von ihm begangene Schuld oder ein Unrecht anerkennt und ausgleicht, um den verursachten Schaden Streit beizulegen oder den Schaden zu beheben. Es geht um eine persönliche oder um die Anerkennung einer persönlichen Schuld, aber die man nicht nur einfach anerkennen muss, ja, es bildet die Grundlage, sondern es geht auch darum, dass diese Schuld beglichen werden muss. Sühne hat immer was mit einer Tat zu tun. Und genau das ist es, was auch in Bezug auf uns, auf Gott und uns Menschen der Fall ist. Sühnung ist notwendig. Und lieber Zuhörer, ob du jetzt gerade hier bist und vielleicht gerade zu Hause zuschaust, die allerwichtigste Frage in deinem Leben sollte sein: Wie kann meine Schuld Gott gegenüber beglichen werden, also gesühnt werden? Wie kann das funktionieren? Wenn du dir ein Lebensziel setzt, dann nimm diese Frage und mach dich auf die Reise, wenn du noch keine Antwort darauf hast. Aber ich werde dir heute eine Antwort geben und ich hoffe, du wirst erkennen, dass es nicht meine Antwort ist, sondern Gottes Antwort. In der Bibel sehen wir, dass Gott den Juden, eben im Alten Testament, die sogenannten Tieropfer gegeben hat, um ihre Schuld auszugleichen. Aber, und das habe ich gerade immer wieder versucht deutlich zu machen in den Anfangsbeispielen, es war ein Ritual, es war eine Sache, die immer und immer und immer wieder getan werden musste. Es war eine wiederkehrende Handlung. Dieses Fest, um das es hier geht, war ein Fest, das alle Jahre wieder gefeiert oder gehalten werden musste. Aber warum macht Gott das? Warum das Ganze? Warum diese Art? Hat Gott Spaß daran, bestimmte Rituale einzuführen, um das Leben der Menschen irgendwie vielleicht schwer zu machen, sie leiden zu lassen? Vielleicht wirkt das sogar so, wenn man das so liest und wenn du dritte Mose liest und denkst, boah, das war aber ein Leben. Denn zu diesem Fest, da gehe ich heute nicht drauf ein, aber gab es noch viele andere Opfer. Opfer, die tagtäglich sogar gebracht werden mussten. Nein, es geht hier nicht darum, dass Gott irgendwie ein Tyrann ist und sich daran erfreut, dem Menschen das Leben schwer zu machen. Das Gegenteil ist der Fall. Gott denkt weiter. Durch das gesamte Opfersystem, was wir im Alten Testament finden, was er dem Volk Israel gegeben hat, will Gott auf etwas hinweisen. Er möchte, dass der Mensch weiterdenkt. Das Opfersystem wurde bewusst eingesetzt, aber nicht mit dem Ziel, dass es so bleiben soll. Dass es etwas Andauerndes, etwas Dauerhaftes ist. Nein, es ist wie so ein Provisorium. Etwas, was für eine gewisse Zeit gegeben wird, aber es ist nicht das Letztendliche, was noch kommen soll. Es sollte zur Folge haben, dass eine bestimmte Erinnerung immer und immer wieder hervorgerufen wird. Das ist das Opfersystem des Alten Testaments. Denn woran, wenn du jetzt an die Anfangsgeschichten denkst, denn woran hättest du dich als Jude, egal ob Mensch oder jetzt Hohepriester, als einer, der zum Volk Israel gehört, woran hättest du dich immer und immer wieder erinnert, gemäß dieses Textes? Behalt diese Frage mal im Hinterkopf, die werden wir später beantworten. Woran hättest du dich erinnert? Denn um diese Frage gut beantworten zu können, steigen wir nun in den eigentlichen Predigtext ein, in Hebräer 10. Und keine Sorge, das wird heute dir nicht den Rahmen sprengen. Denn das Neue Testament ist der beste Kommentar, um diese Frage zu beantworten. Wir gehen nach Hebräer 10. Und zwar ganz konkret in die Verse 1 bis 4. Und da heißt es, denn da das Gesetz, hier ist gerade mit Gesetz beschrieben, aber er geht ganz konkret auf diesen großen Versöhnungstag ein, auf dieses Fest, denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge Ebenbild selbst hat, so kann es niemals mit denselben Schlachtopfern, die sie alljährlich ununterbrochen darbringen, um die Hinzunahenden vollkommen zu machen. Denn würde sonst nicht ihre Darbringung aufgehört haben, weil die den Gottesdienst Ausübenden einmal gereinigt kein Gewissen von Sünde mehr gehabt hätten? Doch in jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden. Denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Was lesen wir hier? Genau das, was ich gerade in Kürze mit meinen Worten schon mal wiedergegeben habe. Das Gesetz war ein Provisorium. Das Gesetz war etwas Temporäres, etwas Zeitliches, hier erwähnt eben mit einem Schatten. Es sollte uns auf etwas hindeuten. Ich habe überlegt, ob ich das irgendwie hier darstellen kann, aber es ist schwer. Aber ich denke, gedanklich kriegen wir es auch hin. Wenn man einen Schatten sieht, ein Schatten hat ein Ende. Wenn du jetzt vom Ende des Schatten losgehst und diesen Schatten verfolgst, wohin kommst du? Wogegen läufst du? Könnt ihr reinrufen. Wenn du den Schatten verfolgst, das Ding wirft den Schatten. Ich laufe dem Schatten hinterher. Ich laufe gegen das Objekt, das den Schatten wirft. Das ist die Funktion des Schatten. Und deswegen benutzt die Bibel ganz bewusst das Wort Schatten, weil es etwas verdeutlichen möchte. Der Schatten bringt uns zu dem Objekt, das den Schatten wirft. Und dazu kommen wir gleich, wer dieses Objekt ist. Aber erstmal die Thematik eben noch mit dem Opfersystem und dass es hier als Schatten bezeichnet wird. Und da finden wir ganz interessant in dem Text bestimmte Worte, die uns zum Nachdenken bringen sollten. Denn da heißt es ja, denn das Gesetz, oder ja, Vers 1, denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge Ebenbild selbst hat, so kann es niemals mit denselben Schlachtopfern, die sie alljährlich ununterbrochen darbringen, die hinzunahmen vollkommen machen. Welche Worte werden hier verwendet? Eben Schatten und nicht Ebenbild. Es ist kein Ebenbild, es ist ein Schatten. Dann Worte wie niemals vollkommen, alljährlich erinnern, ununterbrochen. Solche Worte werden hier in Vers 1 und auch in den anderen Versen verwendet. Es gibt eine Schuld, die gesühnt werden muss, aber der Bibeltext sagt uns ganz deutlich, dass das Opfersystem des Alten Testaments diese Schuld niemals vollkommen sühnen konnte. Es war auch nicht die Funktion, sie vollkommen zu sühnen, sondern es sollte sie an etwas erinnern. Die Schuld konnte nicht beglichen werden. Denn hätte das Opfersystem es getan, dann würde etwas aufhören, das finden wir in Vers 2, denn da heißt es ja, denn würde sonst nicht ihre Darbringung aufgehört haben, weil die den Gottesdienst Ausübenden einmal gereinigt kein Gewissen von Sünde mehr gehabt hätten? Es konnte es nicht vollbringen. Warum? Weil es immer und immer und immer wieder getan werden musste. Wie gesagt, ein wiederholender Prozess. Denn wäre es nicht so, sagt uns der Bibeltext, sie hätten sie nicht auf jedes Jahr aufs Neue zusammenkommen müssen, um das Fest zu feiern. Und ich finde das so krass, was hier steht, weil der Text sagt uns, weil sonst wäre ihr Gewissen frei von der Sünde. Aber das ist es nicht. Und so mussten sie kommen. Wäre es vollkommen beglichen, würde keine weitere Sühnung notwendig sein. Aber es war es noch. Zur Zeit des Alten Testaments war es noch notwendig. Ich habe vorhin gefragt, woran hättest du dich als Jude, egal ob Hohepriester oder normaler Mensch, sag ich mal, woran hättest du dich immer wieder erinnert? Das ist Vers 3 und 4 und da heißt es, doch in jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden, denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Das Wort Erinnern ist hier von absolut essentieller Bedeutung. Was wir hier haben, es war ein Erinnerungsfest. Ein Erinnerungsfest davon, dass Sünde, dass Schuld gegenüber Gott immer noch da ist. Dass sie nicht vollkommen beglichen wurde. Der Jude wurde immer wieder persönlich damit konfrontiert, ja, ich habe eine Schuld, ich habe eine Schuld. Er ist dankbar, dass es da etwas gibt, aber immer wieder neu dieses Erinnern. Stell dir mal vor, und jedes Beispiel hinkt, um das einfach nochmal vielleicht greifbarer zu machen. Du hast 10 Millionen Euro Schulden. Jeden Monat musst du 1.000 Euro davon abzahlen. Du zahlst und zahlst und zahlst. Aber gemessen an diesen 10 Millionen sind diese 1.000 Euro sind nichts. Du machst dich nicht eine Sondertilgung, aber am Ende guckst du drauf und denkst, ich komme davon nicht los. Ich habe diese Schuld. Ja, es ist wichtig, dass du diese 1.000 Euro zahlst, weil sonst bekommst du noch andere Probleme jetzt hier in diesem Beispiel. Aber mal grob umgerechnet, wären das 833 Jahre, die du zahlen müsstest, um diese 10 Millionen abzuzahlen, wenn du 1.000 Euro zahlst. Es geht einfach darum, nochmal greifbarer zu machen, obwohl du was zahlst, diese Schuld, sie bleibt und es wird dich immer wieder, du erinnerst dich immer wieder daran, dass sie eben noch nicht bezahlt oder beglichen wurde, nicht komplett beglichen wurde. Und das war die Realität des Juden, deutlich gemacht am Opfersystem. Und das macht der Hebräerbriefschreiber hier so deutlich. Er legt uns das aus, was wir in 3. Mose 16 oder allgemein im Alten Testament auf eine besondere Art und Weise dort finden. Es erinnert an die Tatsache, Schuld ist da. Und es ist doch irgendwie bedrückend, oder? Versetz dich mal dort hinein. Versetz dich mal nochmal in dieses Anfangsbeispiel. Ich empfinde es schon auf eine Art und Weise, ja, dankbar, weil es dieses temporäre Tieropfer gibt und gleichzeitig doch irgendwie beschwerlich und bedrückend, weil ich immer wieder daran erinnert werde, ja, meine Schuld gegenüber Gott, sie ist da. Der Maßstab, den Gott fordert, den er offenbart hat, ihn schaffe ich nicht zu halten. Aber will ich wirklich dauerhaft daran erinnert werden? Wird mich das nicht kaputt machen? Das Wort erinnern, hier in Hebräer 10, Vers 3, finden wir im Neuen Testament noch 3 weitere Male. Und das ist das Wunderbare, dass wir heute eben besondererweise das Abendmahl feiern. Denn das Wort erinnern, was hier genommen wird, wo gesagt wird, es erinnert uns an die Sünde, gebraucht der Herr, als er zum Abendmahl kommt und er auch sagt, erinnert euch an etwas. Woran erinnerst du dich, wenn du zum Abendmahl kommst, wenn wir als Gemeinde das Abendmahl feiern? Woran denkst du? Bist du vielleicht wie so ein Jude im christlichen Mantel, dass du die ganze Zeit über deine Sünde nachdenkst und dass das Abendmahl vielleicht wie so eine Art Sühnungszeremonie für dich ist? Bevor du es isst oder trinkst, tust du noch schnell Buße mit Worten. Herr, vergib mir alles, was ich getan habe, auch wenn du gar nicht weißt, vielleicht was es ist, aber du sagst schnell etwas und hoffst dadurch dann nicht unter Gottes Gericht zu kommen. Opferst du vielleicht sogar im Geiste Jesu immer wieder aufs Neue beim Abendmahl? Stellst du immer wieder vor als der sich gerade neu opfert für dich? Denn das ist sogar das, was die Katholiken tun. In der Messe ist es so, dass Jesus in deren Lehre, in deren Verständnis immer wieder real neu geopfert wird. Nicht nur symbolisch. Sie glauben, er wird gerade neu geopfert. Vielleicht gehst du nicht so weit, aber woran denkst du, wenn du zum Abendmahl kommst? 1. Korinther 11, da möchte ich mit uns diese 3 Verse lesen, wo genau dieses Wort 2-mal vorkommt, des Erinnerns, hier aber mit Gedächtnis übersetzt. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Gleiche Wort wie das, eine Erinnerung an die Sünden, haben wir hier, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Und auch das finden wir in den Evangelien wieder, wo Jesus das Abendmahl eingesetzt hat, finden wir genau dieses Wort. Woran sollen wir uns erinnern? Was sagt uns das Wort Gottes? An Jesus Christus sollen wir uns erinnern. An ihn als Person. Und woran konkret? Ja, an seinen Leib, an seinen Körper, den er gegeben hat, und an sein Blut, das er in dem Zuge genauso gegeben hat, was vergossen wurde. Warum sagt Jesus aber hier, gedenkt meiner? Und das ist eben genau diese Sache. Wenn wir dem Schatten des Alten Testaments folgen, dem Schatten des Opfersystems, da werden wir hingeführt, nicht zu einem anderen System, sondern zu einer Person, zu Jesus Christus selbst. In ihm finden wir alles vereint. Er ist derjenige, wo alles zusammenkommt. Das ganze Opfersystem, die gesamten Feste, selbst die Person, die das Opfer im Alten Testament dargebracht hat, der Hohepriester, finden wir vereint in Jesus Christus. Und nicht nur das, Er überragt alle. Und so wird uns später im Hebräerbrief auf eine erstaunliche Weise eben genau das erklärt. Und der Unterschied aufgezeigt zwischen dem alttestamentlichen Opfersystem und das, was Jesus Christus vollbracht hat und warum wir seiner gedenken wollen. Und so lese ich ein paar Verse weiter aus Hebräer 10. Und da heißt es in Verse 10 bis 14. Hört mal genau hin. Hebräer 10, die Verse 10 bis 14. Durch diesen Willen sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Und jeder Priester steht täglich und verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer dar, die niemals Sünden wegnehmen können. Er aber, nachdem er ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht hat, hat sich auf immer dargesetzt zu Rechten Gottes, fortan wartend, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Denn mit einem Opfer hat er auf immer da die vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Denk über diese Worte einmal kurz nach, die wir gerade gelesen haben. Ich möchte mit uns jetzt mal einfach mal eine Gegenüberstellung machen von dem, was wir hier finden und das, was eben im alttestamentlichen Opfersystem einfach war. Denn wir haben im alttestamentlichen System ein unschuldiges Tier, ein Tier, das symbolisch genommen werden musste, um für einen schuldigen Menschen sein Leben zu geben. Was haben wir hier gelesen? Jesus Christus selbst ist das Opfer. Nicht ein anderes Tier, nicht ein bestimmtes Tier wurde herangezüchtet, das dann geschlachtet wurde zu gegebener Zeit. Nein, es war Jesus selbst. In Hebräer 10, Vers 5 heißt es daher: Darum, als er in die Welt kommt, spricht der Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt, einen Leib hast du mir bereitet. Letzte Woche haben wir wunderbar von Theo gehört, dass Gott Sohn auf diese Erde kam, sich erniedrigt hat. Er hat einen Leib angenommen. Ein Leib, ein Körper wurde gebildet, in dem Gott selbst einzog, der Gott selbst war. Und er hat diesen Körper, hat er hingegeben. Wir gedenken, dass er seinen Körper hingegeben hat. Ein Körper, den er angenommen hat. Kein Tier. Es war Jesus, der Christus, der sein Leben gab. Dann hatten wir ein wiederholendes Opfer. Immer und immer wieder. Was heißt es hier im Text? Ein für alle Mal, ein für alle Mal gegebenes Opfer. Nicht wiederholend. Ein für alle Mal gegebenes Opfer. In diesem Ausdruck steckt drin, ist es etwas, was gegeben ist und was beendet ist, abgeschlossen. Da ist keine Wiederholung drin. Ein Opfer, das gegeben wurde und damit war es wirklich vollbracht. Es kommt nicht wieder und man sagt auch, die Akte wurde geschlossen und beiseite gelegt. Ein für allemal gegebenes Opfer. Nicht ein wiederholendes Opfer. Es ist wie, um ein Beispiel wieder von diesen 10 Millionen zurückzukommen, wie wenn jemand diese 10 Millionen Euro mit einem Schlag komplett tilgt. Deine ganze Schuld ist auf einmal getilgt worden. Alles, jeder Cent. Da ist keine geheime Zahlung, die auf einmal nochmal nachträglich kommt. Da ist nicht irgendein offener Betrag. Diese 1.000 Euro sind nicht mehr müssen nicht mehr geleistet werden. Das war's. Es ist vollbracht. Und es geht sogar noch weiter. Das ist dann die Überleitung zum dritten Punkt gleich. Es ist nicht nur so, dass diese 10 Millionen Euro, die du hast, komplett getilgt wurden, sondern du bekommst sogar Zugang zu unbeschränkten finanziellen Mitteln, sodass das Thema Schulden in deinem Leben komplett gestrichen wird. Das Thema Schulden wirst du nicht mehr kennen. Warum? Weil du Zugang zu unbeschränkten finanziellen Mitteln bekommst. Warum ist das möglich? Weil Jesus, dem er sich selbst gegeben hat, das vollkommene Opfer ist. Im Alten Testament sind es unvollkommene Tieropfer. Jesus ist das vollkommene Opfer. Das vollkommen perfekte Opfer. Eben Tiere repräsentierten etwas, dass etwas Unschuldiges, symbolisch an dem Tier, für jemand Schuldigen sterben musste. Aber hier haben wir den vollkommen unschuldigen Menschen, ja, Jesus Christus, ganz Mensch und ganz Gott, der die Sünde nie geschmeckt hat. Er kannte sie nicht, wie du und ich sie kennen. Er hat sie nicht berührt. Sie war nicht in seinem Leben. Jeder Gedanke, jedes Motiv, alles in ihm, jede Tat war absolut rein und perfekt. War ganz im Einklang mit Gott, dem Vater und dem Maßstab, den er dem Menschen offenbart hat. Er hat es gelebt. In Jesu Leben gibt es keinen Nanometer, gibt es keinen Funken, wo man ihm hätte etwas ankreiden können. Vollkommen perfekt. Und deswegen konnte unser Herr, als er am Kreuz hing, bestimmte Worte am Ende ausrufen. Es ist vollbracht. Nicht, es wird erst immer wieder vollbracht werden. Es ist vollbracht. Die Schuld der Sünde, sie wurde getilgt und die Macht der Sünde wurde besiegt. Ein vollkommenes Opfer, ein für alle Mal gegeben, das die Macht und jede Schuld oder in der Lage ist und die Kraft hat, jede Schuld zu begleichen und sie auch begleicht. Aber nur demjenigen, der seine Schuld erkennt und bekennt und sein Leben diesem Jesus Christus anvertraut. Wo eine persönliche Sühnung im Leben stattgefunden hat, aber nicht, indem ich etwas tue, sondern indem ich mich an jemanden hänge, indem ich mein Leben auf jemanden werfe, im Bilde gesprochen. Und das ist Jesus Christus. Denn er ist das vollkommene Opfer. Er allein. Aber es gibt noch einen vierten Punkt. Und das ist eben, es gab einen unvollkommenen Hohepriester, der sich selbst erst reinigen musste, der ein bestimmtes Ritual abhalten musste. Aber auch ein Hohepriester, der dort hineinging und er stand. Er musste alles im Stehen verrichten. Denn er hat etwas getan und ist wieder rausgegangen. Und ein Jahr später durfte er dort wieder hinein. Aber was heißt es in unserem Text? Er aber, nachdem er ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht hat, hier die Doppelbedeutung, er bringt dar, aber ist auch gleichzeitig das Opfer, hat sich auf immer da gesetzt zu Rechten Gottes. Fortan warten, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Wie gesagt, ein Hohepriester geht rein und raus. Hier heißt es im Text, habe ich jetzt gar nicht, ja, lass mal. Im Text, was ich gerade gelesen habe, Vers 12 und 13, er hat sich auf immer dargesetzt zu Rechten Gottes. In Jesus Christus findet alles sein Maximum. Immer dargesetzt ist ein Ausdruck dessen, auch hier wieder, da ist etwas Abgeschlossenes. Er kommt nicht wieder zurück. Das Thema Sünde ist besiegelt worden. Es ist besiegt worden. Er sitzt zu Rechten Gottes. Mich hat es daran erinnert, auch wenn es diese Worte jetzt hier nicht gibt, wie bei der Schöpfung, als der Herr in 6 Tagen alles gemacht hat und am 7. Tag ruhte er. Nicht, weil er müde war, sondern weil etwas abgeschlossen ist. Und er ruhte am 7. Tag. Unser Herr hat etwas gegeben und er hat sich gesetzt zu Rechten Gottes, weil etwas abgeschlossen ist, weil kein Raum mehr für etwas anderes da ist. Und das mündet eben in einer so starken Aussage in Vers 14. Und ich möchte noch die Verse 17 und 18 dazu nehmen. Und da heißt es, denn mit einem Opfer hat er auf immer da die vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Und Vers 17 und 18, ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nie mehr gedenken. Wo aber eine Vergebung derselben ist, da ist nicht mehr ein Opfer für die Sünde. Diese Verse, die lese ich, die verstehe ich hier, aber ich kriege sie, also ich bin auch so auf der Reise, sie mit meinem Herzen zu greifen, wie tief genau diese Wahrheit hier gerade geht, liebe Gemeinde. Das ist unsere Realität. Unsere Realität, die wir unser Leben Jesus Christus anvertraut haben, wo er unsere Sühnung geworden ist, wo er unser Sühneopfer geworden ist. Ich habe es gerade schon mal gesagt. Es ist kein Automatismus hier, nur weil du ein Mensch bist, dass du unter diesen Segen kommst. Nein. Es kann aber auch heute deine Realität werden, wenn du dein Leben Jesus Christus anvertraust, wenn du dich an ihn wendest. Wenn du es nicht getan hast, dann tu es. Das ist der Segen. Das ist das, was Jesus Christus vollbracht hat. Und eben, was finden wir hier? Es sind eben genau diese Worte. Immer da vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Nie mehr gedenken. Kein weiteres Opfer mehr für die Sünde. Und das bezieht sich nicht nur alles auf deine Vergangenheit. In dem Moment, wo du zu Jesus gekommen bist und dein Leben ihm anvertraut hast und erlebt hast, ja, du hast die Vergebung deiner Schuld in dem Moment bekommen. Und vielleicht denkst du, ja, okay, für das, was ich getan habe bis dahin. Nein, es bezieht sich auf das, was du noch gerade tust und auch tun wirst. Jesus wird sich nicht neu opfern für deine Sünden, die du in Zukunft tun wirst. Er hat ein für alle Mal das Thema Sünde besiegt in deinem Leben, wenn du zu Jesus Christus gehörst. Das ist die herrliche Wahrheit von Hebräer 10. Das ist Jesus Christus, was er vollbracht hat. In Hebräer 9, Vers 26 hat der Schreiber schon mal aufgegriffen und da heißt es, jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbart worden zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. Zur Abschaffung der Sünde. Dieses Wort Abschaffung kann man auch sagen, es ist eine Ungültigkeitserklärung. Lass das nochmal gerade in deinem Herzen wirken. Eine Ungültigkeitserklärung gegenüber der Sünde. Und wir, noch einmal, die wir in Christus sind, wir bekommen daran Anteil. Das ist unsere Realität. Die Sünde, sie trennt mich nicht mehr von Gott. Sie steht nicht mehr zwischen mir und meinem Gott. Denn er sieht nicht mehr meine Schuld, sondern er sieht das vollkommene Werk seines Sohnes, Jesus Christus. Meine Rettung ist mir so sicher, wie Jesus jetzt gerade zu Rechten des Vaters sitzt. Als echte Jesus-Nachfolger leben wir in einem sicheren Zustand der Erlösung. Der Vorhang in das Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes, er ist offen. Und durch Christus dürfen wir hineingehen. Und wir dürfen dort verweilen. Wir dürfen mit freudigem Herzen hinzutreten und in völliger Gewissheit. Und das schon heute. Wir dürfen schmecken die Freiheit von der Sünde. Dass die Sünde nicht mehr das ist, was mein und dein Leben prägen muss. Und ich weiß, und mir geht es genauso, hat das Thema Sünde also für uns gar keine Relevanz mehr? Sollte uns das gar nicht mehr beschäftigen? Ist das ein Freifahrtschein für alles? Nein, das Gegenteil ist der Fall. Wenn du das geschmeckt hast, dann wirst du gewisse Dinge gar nicht mehr tun wollen. Sünde soll uns in gewisser Weise weiter beschäftigen. Ja, aber in einer anderen Realität bitte. Gemäß dessen, was uns die Bibel hier sagt, welche Rolle Sünde heute noch in deinem Leben spielen sollte. Sünde beschäftigt mich weiterhin, weil der Heilige Geist in mir etwas bewirkt, dass ich die Sünde nicht tun möchte. Ich kriege ein Empfinden für Sünde und habe einen Wunsch danach, sie nicht mehr tun zu wollen. Es ist mir nicht mehr egal, wenn ich sie tue. Das ist eine natürliche Folge, wenn der Heilige Geist die Wiedergeburt im Leben schenkt. Alles andere hast du in einer grundsätzlichen Haltung, eine Gleichgültigkeit gegenüber Sünde. Ist die Frage, ob der Heilige Geist in deinem Leben ist, weil die Funktion des Geistes ist, dass er das in deinem Herzen, er wird diesen Finger drauflegen und du wirst merken, boah, es lässt dich nicht kalt. Aber zu oft beschäftigt und quält uns das Thema Sünde auf eine falsche Art und Weise und das kenne ich aus meinem Leben sehr, sehr gut. Zu oft gewinnen andere Gedanken, wenn ich den Kampf auch mit meiner Sünde in meinem Alltag verliere und sie so übermächtig in meinem Leben auf einmal erscheint. Vielleicht kommen bei dir gelegentlich Zweifel auf, ob du wirklich noch ein Kind Gottes bist, wenn du merkst, du packst es einfach nicht. Und schon wieder ist da irgendeine Sünde und Gedanken, wo du dich verrennst oder Tatsünden. Und du denkst, boah, bin ich wirklich ein Kind Gottes? Kann er mich überhaupt so noch annehmen? Du bist so oft von dir selbst enttäuscht. Dann lies Hebräer 10 und erinnere dich daran, was das Wort Gottes dir sagt. Es geht nicht darum, was ich dir gerade sage, sondern was sagt das Wort dir? Zweifel werden nur durch den Glauben weggenommen, dass Gott das Werk des Herrn Jesus vollkommen angenommen hat und durch das Zeugnis, dass der Heilige Geist hier in der Schrift schwarz auf weiß davon gibt. Glaube dem Wort Gottes, dass wenn du in Christus bist, die Sünde dich nicht mehr trennt. Die Zweifel bekämpfe mit Glaube daran, dass Jesus alles getan hat. Dass Gott da oben nicht sitzt und sagt, ja, ich bin enttäuscht von dir und du guckst jetzt gerade, wie kann ich wieder Sühnung tun, wie kann ich wieder irgendwie ein Opfer bringen. Vielleicht in anderen Worten, aber irgendwie in so einem Gefühlszustand. Der Wert, den Christus und sein Werk für Gott haben, bestimmt, wie jeder Mensch vor Gott steht. Es hängt nicht mehr von deinem Gefühl oder deiner Erkenntnis ab, sondern von deinem Glauben an Gott und an das, was er über seinen Sohn gesagt hat. Wie vollkommen das Opfer Jesu Christi ist. Glaubst du diesem Wort nicht? Es ist schwer für dich anzunehmen. Du sagst, ah, ich weiß nicht. Pass auf, dass es nicht ein Hang ist oder nicht dazu kommt, dass du Gott als Lügner darstellst. Denn es ist das, was wir in Hebräer 10 lesen, was Gott uns hinterlassen hat. Das ist doch wahre Freiheit, die das Christentum in Christus schenkt. Dass die Sünde uns nicht mehr trennt. Wir leben nicht mehr in einer ständigen Erinnerung, wie das damals im Alten Testament war. Das ist der Schatten. Wir dürfen den Körper erkennen, der das Temporäre vollkommen abgelöst hat und unsere Realität heute ist, die wir in Christus Jesus sind. Und das Abendmahl, da kommen wir jetzt zurück, und das Abendmahl dient genau dazu, damit wir uns daran erinnern, was gerade eben unsere Realität in Christus ist. Was unsere Realität ist. Erkennst du das Geschenk des Abendmahls, das Jesus bewusst seinem Eigentumsvolk, was er eingeführt hat? Es wird nicht erst wieder unsere Realität, die Wahrheit dahinter, wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, sondern das Abendmahl dient uns dazu, dass wir uns erinnern, ja, stimmt, Christus hat alles vollbracht. Er hat es schon getan. Und ich komme nun, wir als Gemeinde dürfen, als Gläubige dürfen hinkommen und uns genau daran erinnern. Mein Bruder, meine Schwester, ich wünsche dir einfach eine tiefe Freude, eine Erkenntnis daran, was wir hier heute feiern. Welche Stellung du durch den Glauben an Jesus Christus nun heute hast, heute und für alle Ewigkeit. Als Christen leben wir in einem neuen Bund, den Christus aufgerichtet hat und auch aufrecht erhält. Und an all das erinnern wir uns, wenn wir zum Abendmahl kommen. Das Abendmahl ist keine Zeit, wo wir Buße tun. Es ist keine Zeit, wo wir uns an unsere Sünde erinnern. Es ist eine Zeit, wo wir uns an Jesus Christus erinnern, was er alles getan hat. Ich kann es nur noch 10-mal sagen und ich hoffe, dass es unser Herz, dass wir es hineinlassen, gemäß Hebräer 10. Und ich möchte mit den Worten aus 1. Korinther 6 schließen, das einfach nochmal so schön deutlich macht, was unsere Stellung ist, aber nicht wegen uns, sondern wegen unserem Herrn Jesus Christus. Aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Ich wünsche uns, dass wir eben als Gemeinde genau das, vielleicht heute zum ersten Mal, ich weiß nicht, was das Abendmahl für dich bisher war, aber dass es für uns ein Freudenfest wird, wo wir uns unsere Augen und unsere Herzen auf unseren Herrn erheben. Und das Thema Sünde vielleicht heute in einem ganz neuen Blick einfach angehen. Dass wir, wenn wir in unserem Alltag sind, das Wort in unserem Herzen regieren lassen. Dass wir dem Zweifel nicht den Raum geben, sondern wissen, das Thema Sünde, es ist geschlossen in meinem Leben. Warum? Weil Christus das vollkommene Opfer ist. Er hat sich ein für alle Mal gegeben. Und in ihm wird mir das zugerechnet. Eine vollkommene Gerechtigkeit, reingewaschen, geheiligt, gerechtfertigt. Amen.